Meine Damen und Herren, ich möchte zuerst die Punkte der ersten Vorlesung, also vom letzten Mal, kurz wiederholen. Und da fange ich mit dem Einfachsten an, sozusagen. Das sind diese Fragen zur Prüfung, aber erfahrungsgemäß sind in der zweiten Stunde dazu immer wieder auch noch die Fragen offen. Ich skizziere das noch einmal. Es gibt drei Möglichkeiten, ein Zeugnis zu erwerben zur Vorlesung. Die eine Möglichkeit ist eine schriftliche Prüfung, die zweite eine mündliche Prüfung und die dritte Möglichkeit einen Wikipedia-Beitrag entweder neu zu verfassen oder einen vorhandenen Wikipedia-Beitrag in der Thematik der Vorlesung zu bearbeiten, der ungenügend ist im bisherigen Wikipedia-Ausgaben. Zur ersten und zur zweiten Möglichkeit, zur schriftlichen und zur mündlichen, die sind inhaltlich vollkommen gleich und bestehen jeweils aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die Behandlung der Frage, welche Rolle spielt Interkulturalität in Ihrem eigenen Studienfach? Und dieser Text, also diese Frage ist schriftlich zu beantworten, in jedem Fall, ob Sie zur schriftlichen oder zur mündlichen antreten. Das sollten Sie schriftlich ausarbeiten und im Umfang von ca. 6.000 Zeichen abgeben. Wenn Sie zur schriftlichen Prüfung antreten, der erste Termin ist auch auf der Homepage bereits angekündigt zum, glaube ich, 31. Jänner 2013, dann bitte ich Sie, auch die zweite Prüfungsaufgabe schriftlich mitzubringen und dort bei der schriftlichen Prüfung lediglich zu bestätigen mit Unterschrift und Ihrem Ausweis etc., dass Sie das geschrieben haben, so dass ich es dann einfach aus Lesbarkeitsgründen, ist es mir lieber, wenn Sie es ausgedruckt mitbringen, als wenn Sie es hier handschriftlich verfassen, was ich dann meistens nicht gut lesen kann. Wenn Sie zur mündlichen antreten, dann bringen Sie die erste Prüfungsfrage ebenfalls ausgedruckt mit und nur der zweite Prüfungsbereich ist dann Gegenstand der mündlichen Prüfung. Was ist der zweite Gegenstandsbereich? Also der erste ist die Rolle der Interkulturalität in Ihrem Studienfach und der zweite ist ein von Ihnen gewähltes Schwerpunktthema der Vorlesung. Die Vorlesung ist auf der Homepage zugänglich und hat verschiedene Themenbereiche. Ich habe das letztes Mal beschrieben, das wiederhole ich jetzt nicht. Schauen Sie sich das einfach an. Aber zum ersten Themenbereich, nämlich dem der Kulturalität und der Kulturmodelle, gibt es seit heute Vormittag auch die Materialien über die Homepage schon zugänglich. Das ist im Prinzip das, was ich heute und beim nächsten Mal vortragen werde. Aber Sie müssen, und dort sind auch spezifische Literaturangaben, spezifischere, als ich sie einführend gegeben habe, aber Sie müssen sich nicht bei irgendeinem dieser Themenbereiche sklavisch an das halten, was ich da vortrage. Im Gegenteil, Sie können das auch selbst durch Lektüre ergänzen oder selbstständig behandeln. Die Fragen sollten den Themenbereich betreffen. Ich will das nur umschreiben, jetzt kurz, was den ersten Themenbereich betrifft. Vielleicht ist die Umschreibung auch für Sie noch nicht recht verständlich, was ich damit meine, aber ich versuche es halt. Also der erste Themenbereich heute, in 14 Tagen, denn in der kommenden Woche fällt die Vorlesung aus, da bin ich im Ausland. Dieser erste Themenbereich betrifft die Kulturalität der Philosophie und Kulturbegriffsfragen, Fragen zum Kulturbegriff. Wichtig vor allem diese Frage nach der Kulturalität von Philosophie. Ich habe mir überlegt, wie ich Ihnen das in einem Satz sozusagen sagen könnte, wozu ich dann bestimmte Unterthemen selber Ihnen vorlege, aber Sie werden wahrscheinlich in eigenem Nachdenken auch auf andere Themen noch kommen. Also in einem Satz würde das lauten, diese Fragestellung, jede philosophische Produktion oder Betätigung ist unter anderem auch kulturell geprägt. Nein, ein Satz wird es nicht, es werden doch mehrere. Also das wäre der erste Satz. Jede, sei es eine philosophische Fragestellung, die in China abgehandelt wurde, auf eine bestimmte Weise, oder in Griechenland oder in der heutigen globalen Welt oder in den Nationalkulturen und zwar jede. Jede philosophische Tätigkeit, Produktion ist auch oder in bestimmter Weise kulturell geprägt. Zweiter Satz, also drei Sätze wären es dann. Zweiter Satz, diese kulturellen Prägungen führen zu philosophischen Traditionen, die miteinander nicht immer kompatibel sind. Manchmal sind sie es, überraschenderweise oft sogar, glaube ich, aber nicht auf den ersten Blick. Aber manchmal sind sie es wirklich nicht miteinander kompatibel. Also sie können sich widersprechen, können da kulturell geprägte Differenzen finden. Das ist der zweite Satz. Und der dritte Satz wäre dann, das ist ein Dilemma für die Philosophie, weil Philosophie, wo auch immer sie auftritt in der Menschheitsgeschichte, ein Unternehmen darstellt, das auf Universalität ausgerichtet ist. Also das in der Intention universell ist. Ich werde dazu sowieso noch etwas sagen später, aber nur damit Sie sich vorstellen können, woran ich denke. Ich denke, dass Aussagen von Konfuzius darüber, was das ideale Leben oder der ideale Mensch ist, durchaus kulturell geprägt sind. Sowohl wie Konfuzius selbst das entwickelt hat, als auch wie später in der chinesischen oder ostasiatischen Tradition wirkt. Kulturell geprägt sind, wenn er über den edlen oder das richtige Leben schreibt oder so. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Konfuzius nicht über Chinesen spricht, wenn er über den edlen Menschen spricht, sondern über Menschen. Also nicht sagt, so und so soll man heute, also zu seiner Zeit, in China, also hier, richtig leben, sondern nur so und so ist das richtige Leben. Und jetzt habe ich Konfuzius als Namen eingesetzt, aber ich hätte auch Platon einsetzen können oder Kant und so weiter. Also ich hätte auch so Autoritäten aus der europäischen Philosophiegeschichte an dieser Stelle nennen können statt dem Konfuzius. Und das wäre das Gleiche. Also auch Kant spricht nicht über die preußische Vernunft, die Vernunft in Preußen zu seiner Zeit, sondern über die Vernunft. Und Aristoteles tut das Gleiche. Und Philosophie hat diesen universalistischen Intent oder diese Absicht, universelle Aussagen zu finden. Und jetzt ist das ein Dilemma mit diesen drei Sätzen. Ich nenne das Dilemma der Kulturalität. Einerseits muss man wissen, es gibt diese kulturellen Prägungen. Zweitens, sie sind nicht überall gleich, sondern unterschiedlich. Ich glaube, wir müssen zumachen, oder? Schließen. Also von diesen drei Sätzen gehe ich beim ersten Thema sozusagen aus. Ich muss natürlich auch die drei Sätze begründen, aber an sich gehe ich beim ersten Thema von diesen drei Sätzen aus und bespreche dann verschiedene Unterfragen dazu. Das ist ein Themenbereich. Ja? Das ist der erste Themenbereich.
Ja? Bitte. Stimmt zum Beispiel für den Aristoteles dieser universelle Anspruch. Das, was er da erzählt hat, war ja einwandfrei an das Leben mit der Polis gebunden, ja, und war für jemanden bestimmt, der sich also mit dem Logos identifiziert hat, sage ich einmal, unscharf und so weiter. Der war ja sehr stark ethnophilosophisch geprägt.
Naja, stimmt der Anspruch, also etwa für Aristoteles, näher hin, stimmt er für Konfuzius, stimmt er für Kant, stimmt er wirklich? Im Nachhinein stellen wir immer fest, ja, so universell waren diese Aussagen nicht. Sie haben sich nur auf die Polis bezogen bei Aristoteles, aber im Kontext waren sie schon universell intendiert. Ich lese Ihnen gleich ein ganz kurzes Zitat, das ich noch einmal dann vorlese, vor, um dem zu um das sozusagen zu illustrieren. Also ich lese jetzt ein Zitat, sage nicht von wem und zu welchem Thema. Das lautet: Es wäre nützlich gewesen, wenn Kant bei der Untersuchung der Beschränkungen des menschlichen Geistes seine eigenen Beschränkungen näher untersucht hätte. Seine, nicht im persönlichen Sinn, sondern seine als Teil einer Nation, einer Klasse, einer Tradition, einer Zivilisation und dergleichen. Ja, das war jetzt nicht von mir, sondern von jemand anderem. Und das bringt das Gleiche zum Ausdruck. Es wäre nützlich gewesen, jetzt auf Ihre Frage, wenn Aristoteles nicht nur die Polis gekannt hätte, dann hätte er vielleicht auch ein Völkerrecht konzipiert, aber das kannte er nicht. Er hat kein Völkerrecht, sondern ein Staatenrecht konzipiert. Er hatte da aus seinem persönlichen Kontext erklärbaren Begrenzungen. Ja, das wäre jeweils nützlich gewesen, universell auch zu wissen, also universelle Kenntnisse zu haben. Aber das ist bei niemandem der Fall. Bei niemandem ist es der Fall, und zwar nicht nur in den früheren Zeiten, sondern das sind immer die Beschränkungen des Individuums auch, nur bestimmte Dinge zu kennen und andere nicht in Betracht zu ziehen. Aber der Anspruch besteht sozusagen bei Aristoteles schon, Aussagen über den Menschen und die Gesellschaft, also bei Platon und bei allen eigentlich, denen man da begegnet, zu finden, die gelten sollen. Wenn Kant über die Vernunft spricht, dann spricht er über die Vernunft und nicht über preußische Denkformen. Das ist ein Dilemma. Noch dazu. Aber ich wollte nur umreißen, das ist etwa die erste thematische Einheit. Bin immer noch bei der Geschichte mit den Prüfungen. Ist Ihnen die jetzt klar? Zu der Wikipedia sage ich nichts. Da haben einige mir eh schon signalisiert oder auch geschrieben, haben wir schon per Mail so etwas. Wenn Sie das interessiert, schreiben Sie bitte eine Mail, also einen Wikipedia-Beitrag. Bitte.
Bei dem zweiten Prüfungsteil soll es auch ca. 6.000 Zeichen sein? Oder
6.000 Seiten?
Zeichen,
ja. 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 Ja, umfangmäßig ungefähr gleich.
Ja, und wie viele Fragen sollen wir da stellen bei dem zweiten Teil?
Wie viele Fragen sollen Sie beim zweiten Teil stellen? Also das schreibe ich Ihnen nicht vor. Manchmal wird man mit einer nicht fertig, auch mit 6.000 Zeichen. Ja. Sie sollen in dieser zweiten, das, ich habe Ihnen ja Fragen vorgeschlagen im Programm. Ja. Ich habe da ja im Programm, haben Sie es schon gesehen, das Programm auf der Homepage, dann schauen Sie es sich an. Aber das sind ja schon Fragen vorformuliert zu jedem Themenbereich. Und zwar, wissen Sie, was ich meine? Zu jedem Themenbereich habe ich schon so vorgeschlagene Fragen formuliert. Aber ich habe das Programm jetzt nicht bei der Hand. Sehen Sie das? Ja. Und die können Sie nehmen oder Sie machen eine vierte Frage zu Ihrer wichtigsten für diesen Bereich oder Sie behandeln zwei daraus und so. Das überlasse ich Ihnen. Ist das jetzt vollständig unklar oder klar? Klar. Ich habe kein Moodle zu dieser Vorlesung, es gibt kein Forum.
Habe ich das richtig verstanden, dass praktisch der erste sowie der zweite Teil zu Hause schriftlich ausgearbeitet wird und dann bei der Prüfung wiederholt wird?
Ja.
Und dann nur noch abgegeben und dann
ja.
Hat sich das
entwickelt. Das ist seltsam, nicht? Ja. Ja, aber ich habe das ein paar Mal, wenn Sie denken, ich gehe da ein furchtbares Risiko ein, von wegen, man kann mir dann Dinge also schieben, die gar nicht von Ihnen. Also das, ob Sie es selbst geschrieben haben und nicht von jemand anderem geschrieben wurde, das müssen Sie unterschreiben. Da kann ich auch nicht mehr tun. Ob Sie es wirklich selber verfasst haben, ich lese ja diese Sachen, das checke ich. Wenn Sie es irgendwoher übernommen haben, aus dem Internet oder so, meistens eigentlich, das bedrückt mich immer furchtbar, da bin ich auch ganz sentimental, das ist irgendwie beleidigend, diese Plagiatsgeschichten. Aber ich prüfe das seit vielen Jahren und habe eine gewisse Technik und ich glaube, ich merke das meistens und da reagiere ich dann sowieso individuell und sehr grantig und so. Es kommt aber eigentlich, weil ich das auch jedes Mal gleich am Beginn sage, dass mich das wirklich ganz tief betrifft, weil da verzichten Sie, wenn Sie das tun, verzichten Sie eigentlich darauf, das zu lernen, was Sie hier lernen könnten in diesem Studium der Philosophie überhaupt, jetzt, das betrifft nicht die Vorlesung als solche, und das finde ich eben das Traurige daran, an dem Plagieren. Ja, aber das ist das einzige Risiko. Nein, Sie drucken es zu Hause aus, so kann ich es am besten lesen, bringen es mit. Ja? Und Sie erklären auch, dass Sie das selbst verfasst haben, etc. Im Übrigen, es gibt keine andere Überprüfungsmöglichkeit, die hundertprozentig wäre. Es kann ja auch jemand hierher kommen und schriftlich etwas schreiben und unter einem anderen Namen abgeben und so. Also falls Sie das als sozusagen, bitte.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, wenn ich mich für die mündliche Prüfung entscheide.
Ja.
Muss ich denn auch einen Aspekt der Vorlesung heraussuchen?
Ja, genau so.
Okay.
Nur diesen Aspekt oder Teilbereich oder Themenbereich, der wird eben mündlich besprochen. Der wird mündlich besprochen und der erste Prüfungsteil, die Frage, welche Rolle spielt Interkulturalität in Ihrem Studienfach, den bringen Sie auch zur mündlichen Prüfung schriftlich mit. So ist es. Was studieren Sie?
Theater und Medien.
Theater und Medien, ja, das ist interessant, da ist der erste Teil auch sehr interessant. Ja. Ist jetzt das Thema für dieses Semester erledigt? Also ich gebe Ihnen schon nächstes Mal noch einmal die Chance, aber viel Zeit möchte ich eigentlich damit dann weiter nicht mehr verbringen. Ich werde aber die diesbezügliche Beschreibung auf der Homepage noch verbessern. Und da ist nämlich noch nicht alles genau beschrieben. Ich habe inhaltlich letzte Woche einen Überblick zu geben versucht, was diese interkulturelle Philosophie im Kontext der Gegenwartsphilosophie, wo und wie sie auftritt und welche nahe Verhältnisse bestehen zu anderen Richtungen oder Ansätzen, Neuansätzen in der Philosophie der Gegenwart, und habe da von einer Theoriefamilie gesprochen, das wiederhole ich jetzt nicht im Detail, also von der Postmoderne, von der feministischen Philosophie und von der postkolonialen Theorie, wo eine gewisse Familienähnlichkeit zur interkulturellen Philosophie besteht, aber auch unterschiedliche Ansätze insgesamt festzustellen sind, und habe letzte Woche geschlossen mit 4 problematischen Thesen, die wiederhole ich kurz. Diese 4 problematischen Thesen dessen, was man als interkulturelle Philosophie bezeichnet, kann man so formulieren. Erstens, die Kulturgeschichte und die Philosophiegeschichte ist im Allgemeinen eurozentrisch, und damit ist eine Begrenzung der Philosophie gegeben. Erste These. Zweite These, jede als universell geltend intendierte These der Philosophie ist möglicherweise kulturell geprägt, aber das reicht dem eigenen Anspruch aus für die Philosophie nicht zu. Das habe ich ja vorhin auch mit dem ersten Themenbereich schon erwähnt. Dritte problematische These, eine Ausweitung des kulturellen Horizonts der Philosophie und der Philosophiegeschichte ist notwendig und sie ist auch möglich. Und die vierte These, das Bewusstsein von der Überlegenheit europäischer Tradition ist in der Philosophie ist kritisierbar. Das waren die Thesen, mit denen ich letztes Mal abgeschlossen habe. Und bevor ich jetzt zum neuen Themenbereich übergehe, möchte ich diese Thesen noch etwas genauer, was alles auch auf der Homepage steht, Ihnen vorlegen. Indem ich frage, was waren eigentlich was sind eigentlich Motivationen, die hinter diesem Projekt interkultureller Philosophie stehen. Ich glaube, dass das wichtigste Motiv, so eine Fragerichtung in der Philosophie selbst und auch in anderen Wissenschaften zu entwickeln, das wichtigste Motiv sozusagen zu einer kulturalistischen Wende darin besteht, dass eben Wertekonflikte in der gegenwärtigen globalen Gesellschaft auftreten oder globalen Menschheit, ob man sie als Gesellschaft bereits benennen darf oder kann, ist ja fraglich. Aber in der globalen Menschheit treten tatsächlich Wertekonflikte auf, konfligierende Normenbegründungen etc., die in modernen Gesellschaften, die jedenfalls auch, wenn nicht nur, aus den jeweiligen Denktraditionen, philosophischen, religiösen, im weitesten Sinn kulturellen Denktraditionen begründet werden. Die auffallendsten Beispiele dafür sind in den Diskursen über Menschenrechte gegeben, aber das sind nicht die einzigen. Das ist, glaube ich, das erste und wichtigste Motiv, das man da nennen kann. Ein zweites Motiv sehe ich in der Entwicklung einer Weltgesellschaft nun, davon spricht man ja auch im Zusammenhang mit dem Terminus Globalisierung oft genannt. Und da, wenn man diese entstehende Weltgesellschaft ansieht, kann man wahrscheinlich 2 Punkte nennen. Der erste Punkt ist was die Philosophie angeht. Der erste Punkt ist eine gewisse Verlegenheit und der zweite weist auf etwas hin, was man als sozusagen als Mangel bezeichnen kann. Der Verlegenheitsausdruck, den hat beispielsweise Randall Collins formuliert. Randall Collins, Ende des 20. Jahrhunderts, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel, das ist ein abenteuerlicher Titel, wenn Sie sich den einmal durch den Kopf gehen, wie kann man sowas schreiben? The Sociology of Philosophies. also die Soziologie von Philosophien, ungeheuer allgemeiner Titel. Nicht? Er untersucht entsprechend viel, über 170 Fälle von der Entstehung von philosophischen Richtungen in den vergangenen 3000 Jahren, überall auf dem Globus. Das ist also nicht wenig, was da drin ist, aber er formuliert sein erstes, in der Vorrede natürlich auch ein solches Motiv, warum man so global an die Philosophie herangehen sollte, und das möchte ich Ihnen vorlesen. Dieses Verlegenheitsargument: Further on, in the 21st century, when economic linkage and intermigration will indeed produce a common world culture, da ist ja ungeheuer viel Erwartung drin, they will indeed produce a common world culture, further on in the 21st century. Das muss man nicht so sehen, dass das überhaupt sein wird, aber er sieht so. Also wenn das der Fall sein wird, educated people will likely be embarrassed to know so little about the intellectual history of other parts of the world than their own. Ja, dann wird das nicht mehr ausreichen, meint er, da wird man eigentlich staunen darüber, dass man nur in Europa nur über die europäische Philosophie wirklich Bescheid weiß, etc. Ich meine, man muss ihn ja auch in gewisser Weise schon diesen Satz korrigieren. Man kann in Japan nicht Philosophie studieren, ohne die europäische Philosophie kennenzulernen, intensiv. Und ebenso wenig kann man das in Rio machen oder in Nairobi. Also, other parts of the world than their own, das ist nur für die okzidentalen Länder ausreichend, dass man Philosophie als nur die eigene Philosophie studieren kann. Trotzdem sagt er, ja, das wird eigentlich nicht ausreichen, da wird einfach ein Interesse an dem Fremden sich entwickeln. Und das ist das, aber das ist die Beschreibung einer Verlegenheit, würde ich sagen, dieser Weltgesellschaft gegenüber, dieser World Culture gegenüber, von der Collins spricht. Ein zweiter Punkt, der einen Mangel benennt, den hat Elmar Hohenstein formuliert, und zwar in seinem oft zitierten Artikel "Ein Dutzend Daumenregeln zur Vermeidung interkultureller Missverständnisse", den habe ich letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, diesen Aufsatz, wo er dann in einem Abdruck dieses Artikels, das hat er dann wieder weggestrichen, aber einmal hat er so veröffentlicht und das reicht mir, sagt: Ein Plädoyer für die Vermeidung von behebbaren Missverständnissen und für die Besinnung auf zivile Umgangsformen in der Auseinandersetzung mit uns fremden Kulturen bedarf keiner moralischen Motivation. Schieres Eigeninteresse genügt. Er hat das wieder dann herausgestrichen aus dem Aufsatz, weil er dafür dauernd kritisiert wurde in einer missverständlichen Art und Weise. Man hat immer wieder eingewandt, man soll das Fremde fremd sein lassen und nicht versuchen, es anzueignen. Man soll nicht sich mit diesen fremden Philosophien auf die wirklich einlassen, sondern sie eben sein lassen, so wie sie sind, weil man sie eh nicht richtig erfassen wird. Ich erinnere noch einmal daran, dass der Aufsatz von Hohenstein lediglich den Titel trägt Daumenregeln zur Vermeidung von Missverständnissen. Da ist noch nichts drin von Verständnis, von authentischem oder richtigem Verständnis, sondern nur zur Vermeidung von Missverständnissen. Aber meistens lesen die Leute dann solche Artikel nicht so genau, dass sie sich das auch überlegen würden, und haben immer wieder gesagt, na, das ist ein Blödsinn. Das ist da braucht man eben schon eine moralische Motivation. Nein, Hohenstein denkt, und das hat er ja oft genug anderswo auch gesagt, schieres Eigeninteresse genügt. Dieses schiere Eigeninteresse in einer Globalgesellschaft einander zu kennen, auch mit den Hintergründen, mit den also denkgeschichtlichen Hintergründen, liegt auf der Hand. Andere Autoren, die diesen Punkt betreffen, will ich jetzt nicht nennen. Sie finden in dem Materialientext auf der Homepage ohne dies noch mehr dazu. Das sind einmal zwei Motivationen. Die globalen, also die Normenkonflikte und die Entstehung oder Entwicklung einer Weltgesellschaft. Und das dritte Motiv sehe ich eben im Universalitätsanspruch, der philosophischen Theorien inhärent ist und der immer wieder geleugnet wird, aber nicht von der interkulturellen Philosophie. Also nicht von dieser Richtung, die man als interkulturelle Philosophie bezeichnet, wird dieser Universalitätsanspruch geleugnet. Ich tue mich schwer, Ihnen das irgendwie plausibel zu vermitteln. Aber vielleicht so. Und ich habe ein längeres Zitat in der Homepage von Fonette Betancourt. Wenn Sie das lesen, nützt das wahrscheinlich dem, was ich jetzt sage, zu verstehen. Ethnophilosophisch ist im Grunde eine Herangehensweise an die Unterschiedlichkeit der verschiedenen kulturellen Philosophietraditionen, die die Wahrheitsfrage nicht stellt. Eine Herangehensweise, die die Wahrheitsfrage ausklammert oder die Gültigkeitsfrage oder diese Universalitätsfrage ausklammert, das ist ethnophilosophisch. Das Wort ethnophilosophisch stammt aus einer Debatte über die Frage, gibt es afrikanische Philosophie? Und die Debatte hat in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen und seither ist sie noch nicht wirklich abgebrochen oder abgeschlossen, hat auch immer wieder ihre Saison und dann wieder ruht sie eine Zeit lang, aber es taucht immer wieder auf. Und da kommt dieses Ethnophilosophische vor und wird auch das Wort Ethnophilosophie dafür geprägt, nämlich zunächst zur Bezeichnung einer quasi philosophischen Tradition, die man aber nicht einzelnen Personen zuschreibt, einem Platon, Aristoteles, Kant etc., sondern Völkern oder Sprachgruppen, Volkseinheiten, früher hat man Stämme gesagt, kulturellen Kollektiven vielleicht, könnte man sagen, denen wird etwas zugeschrieben, eine bestimmte Art zu denken, eine bestimmte Art zu werten etc. Und das nennt man dann deren Philosophie. Das ist eine anonyme Philosophie, da gibt es eben keinen Platon oder keinen Kant, sondern einen Volksnamen. Es ist eine nicht explizite Philosophie etc. Man kann diesen Sprachgebrauch des Wortes Ethnophilosophie aber auch verallgemeinern und ich glaube, es ist auch sinnvoll, sich zu überlegen, ihn zu verallgemeinern, indem man sagt, ja, er trifft eigentlich auf alle Philosophietraditionen zu, dass sie etwas Bestimmtes aus eine bestimmte, auch kollektive und anonyme Prägung des Denkens haben. Wenn man jetzt bei den afrikanischen Völkern herausgefunden hat, und das ist ein Beispiel, was man eben herausgefunden hat, wenn man da herausgefunden hat in den 40er Jahren, dass sie in ihren ontologischen Vorstellungen darüber, was eigentlich der Grund der Welt ist und so weiter, dass sie in diesen ontologischen Vorstellungen einen Kraftbegriff ansetzen und nicht einen Seinsbegriff ansetzen, dann hat man das auch begründet, diese Entdeckung mit den Sprachstrukturen, mit Strukturen der Bantu-Sprachen. Das gleiche könnte man natürlich, oder dasselbe Verfahren könnte man natürlich bei den indogermanischen Sprachen anwenden oder bei einzelnen indogermanischen Sprachen noch deutlicher anwenden als bei anderen. Und man könnte fragen, und hat das ja auch gefragt, was macht das Deutsche mit dem Griechischen so verwandt im Bereich der Philosophie, auch im Unterschied zu anderen indogermanischen Sprachen. Und eine der Antworten war die Verwendung des Wortes des Artikels im Griechischen wie auf Deutsch und damit die Möglichkeit, auch ganz abstrakte Dinge oder Eigenschaftswörter oder Wörter wie das Wort Nichts im Deutschen zu einem Subjektiv zu machen. Wir können das Wort Nichts, das deutsche Wort Nichts, groß schreiben und von dem Nichts sprechen und dem Nichts bestimmte Eigenschaften noch zuschreiben etc., als gäbe es das, so wie es das Wetter gibt oder da irgendetwas, was man halt groß schreibt und vorn ein Artikel vorsetzt. Also wir können alles im Deutschen, die Griechen konnten das auch, substantivieren. Jetzt sind wir in der Gefahr, bei diesem Substantiv auch eine Substanz zu denken, also zu substantialisieren. Und das nennt, dafür haben wir auch seit langem schon Fachbegriffe, wie man das dann behandelt und so weiter. Jetzt ist das eine zweischneidige Sache. Man kann sagen, diese Eigenschaft des Deutschen und des Griechischen sind ja gerade die Vorzüge dieser Sprachen, deuten auf die Vorzüge dieser Sprachen hin, tatsächlich Metaphysik zu betreiben. Also das macht sie eben so stark im Bereich der metaphysischen Fragestellungen der Philosophie, dass sie diese Möglichkeit bieten. Ob es aber ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ist noch offen. Das kann man nicht a limine entscheiden. Das ist sozusagen, die können auch verführen. Diese Möglichkeiten der Sprache können ebenso gut erleichtern das Denken, als sie auch verführen können. Und dieses Beispiel jetzt allgemein gedacht, ist wieder so eine, führt wieder in dieses Dilemma der Kulturalität. Ethnophilosophisch könnte man sagen, sind also deutsche und griechische Texte der Philosophie auch. Sie sind auch geprägt von Sprachstrukturen, von dahinterliegenden kulturellen Vorannahmen etc. Also man könnte den Ausdruck ethnophilosophisch generalisieren und erst dann würde man sehen, da ist wirklich ein Dilemma, das ist wirklich ein Problem, wenn man einen Universalitätsanspruch stellt. Ich habe, wie gesagt, an der Stelle im Material ein längeres Zitat von Fournette Betancourt eingefügt, der hauptsächlich im Blick auf die lateinamerikanische Philosophie spricht und da sagt, da wird das Universelle nicht geleugnet oder aufgegeben, sondern es wird eigentlich ein Mangel an Universalität kritisiert, wenn die lateinamerikanischen Philosophen den Eurozentrismus kritisieren oder den europäischen Anspruch auf universale Geltung der europäischen Maßstäbe und Begriffe kritisieren. Dann wird eigentlich nicht die Universalität kritisiert, sondern ein Mangel an Universalität, weil das noch nicht die richtige Universalität ist. Also was dann die richtige wäre, schreibt Betancourt mit folgendem Ausdruck, eine Kommunikationspraxis, die vor allem ein Bestreben nach, jetzt würde ich einfügen, gegenseitiger Übersetzung ist. Die kulturellen Welten werden übersetzt und indem sie sich gegenseitig übersetzen, wird Universalität erzeugt. Ich lasse das jetzt mit diesem Zitat, diskutiere es auch weiter nicht. Ich will nur sagen, das dritte Motiv besteht in Universalitätsanspruch und in der damit selbstverständlich auch in der Kritik an fälschlichen Universalitätsanspruch. So viel noch zu Motiven. Haben Sie dazu Fragen oder Kommentare?
Yeah. an europäischen Universalismus zum Beispiel,
ja,
Universalismus, guckt nicht, leider nicht automatisch kommt aus einem Bestreben und Übersetzung.
No. Naja, deswegen habe ich gegenseitig jetzt ins Zitat sozusagen stillschweigend hineingeschmuggelt. Wenn es wirklich gegenseitig ist, dann entsteht schon etwas mehr als etwas mehr an Universalität. Aber ich habe ja persönlich nicht die Hoffnung, die ich jetzt nach Fournette Betancourt zitiert habe, dass durch dieses gegenseitige Übersetzen bereits Universalität entsteht. Das ist auch Ihr Bedenken. Mir scheint das nicht auszureichen. Ich glaube, es braucht tatsächlich mehr. Ja? Aber was ist dieses mehr? Also ich
beschreibe Kritik halt. Also ich meine,
genau, Frage, gegenseitige Kritik, aber gegenseitige. Ja?
Und aber auch ich glaube auch eine gegen eine Selbstgerichte, weil ich glaube, dass
das so
eine Bestreben nach irgendwie einem gleichen Austausch, also sowas wie Interkulturalität oder sowas wie vielleicht hier eher so ein Multikulturalismusdiskurs oder so ist.
Na?
Dass ich habe den Eindruck, dass dieses Bestreben nach dieser Gegenseitigkeit, das habe ich ja auch letztens probiert zu sagen, so ein bisschen verschleiert die eigene Position und somit so eine Reflexion über selbst und die eigenen Privilegien, die eine Person hat, die verschleiert wird über ein Bestreben.
Und ich habe Ihnen letztes Mal mit diesem Beispiel von Harvard und Nairobi etc. geantwortet, oder?
Ja.
Ja. Also lass uns den zweiten Punkt jetzt noch einmal, man kann ihn ja theoretisch weglassen. Man kann das eine und das andere gesondert analysieren. Ich glaube, man muss es auch, überlegungsmäßig. Den zweiten Punkt, nämlich den ich da mit dem Nairobi und Harvard Beispiel erläutern wollte, den darf man nie außer Acht lassen. Also man darf nie außer Acht lassen, dass es Machtverhältnisse zwischen Regionen gibt, die auch auf den Philosophiebegriff, die den nicht determinieren, aber sehr stark wirken. Ja? Also das darf man nicht außer Acht lassen. Aber ich möchte es jetzt davon abstrahieren und nur nach der Möglichkeit des einen ersten Fragen, dieser gegenseitigen ja, ich nenne es meistens dialogisch oder polylogischen Interaktion, wo nicht nur die Frage, wie denkt ihr denn, sondern und wie denken wir und wir erläutern es euch und ihr erläutert es uns stattfindet, das ist komparativ noch oder multikulturell unter Umständen, wenn das viele sind, ja, das ist komparativ. Sondern wo immer dann auch die Frage im Hintergrund steht oder irgendwie angezielt wird und wie ist es richtig, sodass wir wirklich alle zustimmen. Was ist gültig oder wie finden wir heraus, was universell gelten soll. Ja? Wenn das, ich sehe schon auch an Ihrem Gesichtsausdruck jetzt teilweise, dass das nicht so, also dass Sie mir da eigentlich nicht recht, dass Sie sagen, wozu soll man, oder kann man das dann überhaupt noch fragen? Oder habe ich es jetzt falsch interpretiert? So meinen Eindruck. Kann man das, muss man das überhaupt noch fragen? Ist es nicht schon ausreichend kompliziert und eher auch ziemlich aussichtslos, zu verstehen, was die anderen denken? Und warum sie das denken, muss man dann noch, kann man überhaupt dann noch die zweite Frage stellen nach der Wahrheit? Muss da nicht jeder in seinem Begriffssystem bleiben? Das ist eine weitreichende Frage. Bitte. Ja. Also so viel Diskussion habe ich mir jetzt auch wieder nicht vorgestellt, aber bitte.
Ich habe jetzt das Gefühl, dass in diesen ganzen Motiven so ein bisschen unterstellt wird, dass der Universalitätsanspruch universal ist selber und nicht, also es fehlt mir sozusagen die Reflexion darüber, ob das eben nicht auch zum Beispiel kulturell geprägt ist und andere Philosophien vielleicht einfach nicht denselben Universalitätsanspruch haben wie wir.
Ja, also dass der Universalitätsanspruch selbst eine kulturelle Eigenschaft bestimmter Kulturen, vielleicht der chinesischen und der europäischen unter Umständen, nicht? Aber nicht aller Kulturen ist, so sagen Sie, oder vielleicht auch nur der europäischen. Da ist was dran. Also es ist auch Universalität, der Anspruch, dass das, was wir für richtig halten, richtig glauben, bewiesen zu haben, dass das nicht impliziert, alle Menschen sollten das für richtig halten und glauben. Da ist was dran. Man muss sich die Frage stellen, wie weit hängt denn das beispielsweise mit religiösen Grundanschauungen zusammen? Also diese Frage hat man sich immer wieder gestellt in Bezug auf die monotheistischen Religionen. Dieser Universalitätsanspruch hat ja vielleicht auch was zu tun mit Monotheismus. Und es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass der was zu tun hat mit Monotheismus und dass er weniger in polytheistischen Traditionen oder Religionsräumen auftritt. Also ich werde Ihnen im Laufe des Semesters auch mal eine längere Sache über verschiedene Typen von Zentrismen vorlegen. Und einer dieser Zentrismen, geistesgeschichtlich, scheint mir ein indischer Typ von Zentrismus zu sein, der aber nicht nur in Indien vorkommt, der auch in Europa durchaus seine Verbreitung hat, aber im Prinzip darin besteht, dass das Richtige, das Wahre seine Konkurrenz hat, bei anderen anders gesehen wird und dass das kein Problem darstellt. Dass das nicht ein Problem darstellt, sondern dass sozusagen der eine Guru den anderen Guru anerkennen kann, aber sie stimmen nicht überein und sie debattieren auch nicht darüber. Das ist nicht notwendig. Niemand stellt einen solchen Universalitätsanspruch. Und die indischen Schulen zitieren dann gern ein Wort aus dem Rigveda, das so lautet: Die Wahrheit ist eine, die Weisen nennen sie verschieden. Ja, und zwar immer. Also es ist zwar eine Wahrheit, aber niemand nennt sie für alle gleicherweise, sondern es ist immer anders gesagt und so. Das ist durchaus möglich, dass das nicht ein allgemeines, für alle Kulturen zutreffendes Gebilde ist, aber insbesondere für Fragen der Philosophie heute in dieser Globalgesellschaft scheint es mir die einzige Möglichkeit zu sein, so einen Universalitätsanspruch auch tatsächlich sich und anderen zuzumuten. Also anders sehe ich nicht, wie man da weitergehen kann. Ich könnte Ihnen jetzt noch, wenn Sie erlauben, mache ich das, ein Beispiel, warum mir das so scheint, auch sagen, aus der Debatte über Philosophie in Afrika. Also wie schon erwähnt, ist ja auch diese ethnophilosophische Zuschreibung an afrikanische Philosophietraditionen zunächst einmal reflektiert worden, zuerst dort in dem Zusammenhang reflektiert worden. Und da gibt es natürlich unter den afrikanischen Philosophen, also was ich damit jetzt bezeichne, wäre auch eine lange Geschichte, aber vielleicht denken Sie einfach an Afrikanerinnen, gibt es also Afrikanerinnen, die philosophieren heutzutage in Englisch, Französisch oder auch Portugiesisch. Und unter denen gibt es Universalisten und Ethnophilosophen. Und einer von diesen Universalisten, ich werde ihn Ihnen ein paar Mal nennen während der Vorlesung noch, einer von diesen Universalisten hat mir mal sein Problem folgendermaßen geschildert. Er sagte, besonders wenn es um Staatstheorien geht, um Gesellschaftsformen im heutigen Afrika, wenn man darüber diskutiert, was die richtige Staatsform oder Gesellschaftsform oder auch um die Menschenrechte, dann treten immer wieder Leute auf, die sagen, in unserer Tradition ist das so und so. Und darüber reden sie dann lange, wie das in dieser Tradition ist. Und das ist auch meistens sehr interessant und sehr anregend. Nur dabei bleibt. Und da ist er dann immer ganz hilflos, sagt er. Weil wenn die dann sagen, für die Akan gilt das in ihrer Tradition so oder so oder so, oder die Yoruba oder wer auch immer, dann fragt er am Schluss, und für die Chinesen soll das nicht gelten. Oder für die Deutschen. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Nein, habe ich nicht. Dann anderswo. Für die Chinesen oder Deutschen soll das nicht gelten. Nein, nur für die Akan oder Yoruba. Und das ist keine Zugangsweise, meint er, der Universalist, denn den gibt es ja auch im afrikanischen Diskurs. Das ist heute keine Zugangsweise mehr. Das ist sozusagen ein möglicher Anspruch der Selbstorientierung bei getrennten Kulturen, falls die jemals ganz getrennt waren, aber nicht in einer globalen Gesellschaft. Also das ist ein praktisches, aber auch theoretisches Problem.
Ja, es ist nur jetzt besser einem anderen Denkkreis. Es gibt eine Kultur, es ist halt ziemlich schwierig, etwas aufzustülpen, was ihm aufgrund einer, nennen wir es ja tausende alte Tradition, doch fremd werden will.
Naja.
Wir Europäer haben eine gewisse Staatslehre entwickelt, die sich beim Datum angefangen hat und bis wohin gezogen hat. Die lege ich auch nicht an, wie er sagt, dass man immer passt.
Sie reden jetzt aber immer ein sehr weites Gebiet, nämlich in das Gebiet der Übernahmen, der Aneignungen, Rezeptionen und des Fremdbleibens und Nicht-Fremdbleibens etc. Das ist eine sehr, also ich würde es nie so kurz beschreiben, wie Sie es jetzt getan haben, dass Sie sagen, und Sie meinen wahrscheinlich die Zeit des Kolonialismus, überstülpen, expandieren, die europäische Kultur auf dem Welt, auf dem Globus verbreiten, überall.
Nein, ich meine, es sind umgekehrt. Sie sagen, da gibt es eine afrikanische Tradition, wie ich sie ist, keine Ahnung, wie sie ist. Und jetzt suche ich, verzeihen Sie den Ausdruck, nach dem gleichen gemeinsamen Nenner, weil was anderes kann ja nicht mehr rauskommen. Und dann jetzt plötzlich, um diesen Konsens zu gewährleisten, meint man, womöglich, ich weiß auch das nicht, dass Europa bestimmte seiner Traditionen über Bord werfen müsste, um eine globale Übereinstimmung, was den Staat sei, zu erzielen. Ja?
Wie?
Wäre das nicht in manchen Fällen auch besser, weil so toll wird sind? Aber das werden wir sagen.
Entschuldigung. Naja, wäre das nicht, das ist eigentlich dann die Hoffnung, also Sie sagen, vielleicht finden wir anderswo etwas, was wir übersehen haben, aber zu Unrecht. Oder nicht übersehen, aber unterdrückt haben, aber zu Unrecht. Also vielleicht ist es ja nicht das Optimum für alle, was aus der europäischen, aus dem Individualismus zum Beispiel entwickelt wurde. Also die Hoffnung, bei anderen etwas zu finden, etwas zu lernen, was man sonst nicht lernen könnte. Das muss man in jedem einzelnen Fall prüfen. Aber denken Sie sich nur, also wenn jetzt die Philosophie wirklich da, wenn Philosophie darin besteht, nur mit Mitteln des Denkens, auch der gegenseitigen Kritik und Anregung, aber nur mit Mitteln des Denkens, unabhängig von anderen Autoritäten, religiösen und sonstigen, übermenschlichen oder auch Autoritäten, irgendetwas herauszufinden, allgemeine Sätze zu beweisen. Wenn das darauf reduziert wird und wir auch von allen Machtverhältnissen sozusagen uns frei denken könnten, ja, dann gibt es nur diese Möglichkeit der Interaktion. Dann gibt es nicht, wenn es Verschiedenheiten gibt, wenn es verschiedene Entwicklungen, kulturell verschiedene Entwicklungen von Philosophie gibt, und das gibt es. Also das kann man schon zeigen, dass es dass in China sich Philosophie entwickelt hat an ganz anderen Fragestellungen als in Griechenland und weiter besteht in dieser Tradition und in Indien desgleichen und auch noch an anderen Orten der Welt auf jeweils verschiedene Art. Das gibt es tatsächlich historisch. Ja, dann hat keine zunächst die unbestrittene Führungsrolle. Weil bei jeder Führungsrolle muss man fragen, und was, hast du alle diese Einwände bedacht, hast du alles das widerlegt? Und da muss man sagen, nein, haben wir nicht. Sondern es hat keine Interaktion stattgefunden, sondern eine Aktion. Also die Expansion der europäischen Philosophie über alle Erdteile ist nicht nur ein Ergebnis von Argumentationen untereinander, von gleichgerichteten, gleichwertigen, ist es nicht. Ja, aber jetzt, wo wir da am Beginn von so etwas stehen wie einer Weltkultur, müssten wir das eigentlich revidieren, irgendwie. Und das ist die Idee hinter dieser Motivation der interkulturellen Philosophie. Ich gehe ein bisschen weiter, ja? Und zwar noch einen Punkt, der Unterschiede betrifft innerhalb der interkulturellen Philosophie. Gibt es sehr unterschiedliche Ansätze und ich nenne drei solche Differenzen. Das zieht sich dann auch durch die anderen Themen durch im Grunde, aber deswegen möchte ich es gleich am Anfang nennen, weil da oft auch viel verwechselt wird. Auffallend ist, dass die meisten Autoren, die man als interkulturelle Philosophie subsumiert, unterscheiden zwischen interkultureller und vergleichender Philosophie oder komparativer Philosophie. Die meisten, nicht alle. Und die, die es nicht tun, die sagen es auch noch extra, warum sie es nicht tun. Aber das scheint ein Problem zu sein für das Selbstverständnis dieser Richtung. Worin liegt das Problem? Also was ist eigentlich komparative Philosophie oder vergleichende Philosophie und worin könnte ein Unterschied zur interkulturellen gegeben sein? Komparative, im Deutschen vergleichende Philosophie, ist ein Projekt des frühen 20. Jahrhunderts, das in einem kolonialen Kontext entstanden ist, nämlich konkret vorgeschlagen wurde in Kalkutta von einem indischen britisch-indischen Professor für Philosophie dort in Kalkutta zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der hat von komparativer Philosophie gesprochen und die beschrieben als einen Vergleich, der, also ihn hat das vor allem interessiert, der indischen Denktraditionen mit den westlichen Denktraditionen. Der Rabindranath Tagore. Und der hat also dieses Projekt in die Welt gesetzt. Es hat sich dann etwas erweitert im Verlauf des 20. Jahrhunderts. Comparative Philosophy oder Cross-Cultural Philosophy auf Englisch, komparative oder vergleichende Philosophie auf Deutsch. Das sind dann Projekte geworden, die im Prinzip die ostasiatischen und die südasiatischen einerseits mit okzidentalen Traditionen in Vergleich setzen wollten. Also mit Ostasien meine ich jetzt China vorwiegend und Japan, weniger Korea, oder erst noch nicht seit sehr langem, aber ostasiatisch, mit Südasien meine ich Indien und Tibet, also die Hindu-Traditionen, die buddhistische Tradition oder auch die China-Tradition, großen also indischen Philosophietraditionen, weniger dann auch schon persische etwa, aber immer noch auch. Und darauf hat sich das jetzt kulturregional sozusagen beschränkt, diese komparative Philosophie. Also innerhalb der komparativen Philosophie ist nicht die Frage nach einer Philosophie in Afrika aufgekommen oder auch nicht die Frage nach einer Philosophia Latinoamericana, spielt er da eigentlich keine Rolle, bis heute sehr wenig. Und demgegenüber wurde ein Projekt als interkulturelle Philosophie beschrieben, seit den 90er Jahren, das eben von dieser Beschränkung auf bestimmte Kulturregionen absehen will, und das ist eine Unterscheidung. Aber eine zweite Unterscheidung zur komparativen, die auch von Beginn an immer wieder formuliert wird, war, ja, die Komparative, die tut eben das, was sie im Namen hat und mehr tut sie nicht. Sie vergleicht. Sie vergleicht, sagen wir in einem schwachen Beispielsfall, Buddha als Atheisten mit Sartre als Atheisten. Das ist jetzt karikaturartig, das hat tatsächlich nie jemand veröffentlicht, aber sie vergleicht im Prinzip. Sie geht von einem bestehenden, aus der europäischen Tradition genommenen Problemkanon aus, Atheismus, Theismus etc. in dem Beispiel, und vergleicht dann zwei Formen des Atheismus. Und diese Vergleiche finden immer statt zwischen Ost und West, also zwischen Ost- und Südasien einerseits und Europa andererseits. Das sind die zwei Vergleichsräume, Ost und West, Philosophy East and West, heißt ja auch die Zeitschrift, die da durch Jahrzehnte eigentlich führend war und immer noch ist. Und dagegen schreiben dann mehrere Autoren, ich auch immer wieder, na, interkulturelle Philosophie muss aber mehr sein. Und was das da mehr sein soll, das sagen auch andere, muss mehr sein. Mehr als nur vergleichen. Aber was dieses Mehr dann sein soll, welches Mehr und ob man ein Mehr denn überhaupt schafft und erreicht, das kann man zwar für das eine, für den einen Punkt vielleicht ganz schnell einmal sagen, ja, man muss auch die afrikanische Philosophie, man muss auch die islamisch-arabische Philosophie, auch die Philosophie Latinoamerikaner hereinbeziehen, das alles gehört zur Weltphilosophie. Ja. Da kann man sagen, das Mehr ist leicht zu formulieren, weil das nur eine Ausweitung der regionalen Grenzen ist, aber inhaltlich mehr als vergleichen, das ist nicht so leicht zu sagen. Und darauf kommt es eigentlich an. Das wäre eigentlich das Wichtige. Ich werde Ihnen das bei dem Terminus Polylog, den ich in der Hinsicht, also als Terminus dafür eigentlich eingeführt habe, dann versuchen zu erläutern. Nicht alle Vertreter der interkulturellen Philosophie würden da so streng trennen. Manche sagen, es ist eigentlich ziemlich das Gleiche, komparativ und interkulturell. Heute nennt man es lieber interkulturell, weil es besser klingt. Aber dem stimme ich nicht zu. Das ist ein Punkt, die Abgrenzung von komparatistischen Ansätzen. Ein zweiter Punkt, und da gibt es sehr unterschiedliche Zugangsweisen innerhalb der interkulturellen Philosophie. Ein zweiter Punkt ist die Einschätzung der Rolle des religiösen Denkens in den einzelnen Kulturen. Ich habe da zwei Extremmeinungen im Vorlesungsmaterial angegeben. Das eine wird von Panika vertreten. Raymond Panika, der in seinem Beitrag zur ersten Nummer der Zeitschrift Polylog 1998 geschrieben hat, die Philosophie sei nichts weiter als eine Begleiterin des Menschen auf dem Weg. Und dieser Weg, jetzt wörtlich, dieser Weg ist das, was in vielen Kulturen Religion genannt wird. Ja? Der Weg ist die Religion und die Philosophie ist die Begleiterin auf dem Weg der Religion. Also die Philosophie ist eigentlich eine Ancilla Theologiae, so wie man im Lateinischen, sie ist nicht eine Ancilla Scientiae, wie die analytische Philosophie das gerne sehen würde, sondern immer noch eine Ancilla Theologiae, wobei Theologia vielleicht ein irreführender Ausdruck ist. Für alle Religionen kann man das nicht verwenden, aber für die Christen, also stammt aus der christlichen Religion natürlich, so sieht Panika das. Also auch die interkulturelle Philosophie ist eigentlich nichts weiter als eine Begleiterin, auf Hilfe auf diesem Weg der Theologie oder der Religion. Und das hat Folgen, so eine Sichtweise. Es hat in der allgemeinen Literatur über das Thema die Folge, dass sehr häufig von einem Dialog zwischen Kulturen die Rede ist, mit diesem Wort, aber nichts weiter gemeint ist als einem Dialog zwischen Religionen. Also bei Dialogen zwischen Kulturen, interkulturellen Dialogen oder wie das dann heißt, muss man immer schauen, was wird da eigentlich verhandelt, wer verhandelt mit wem worüber. Und handelt es sich um so etwas wie interreligiöse Dialoge, dann sollte man es auch sagen und nicht gleichsetzen Kultur mit Religion. Sagt jetzt eine andere Gruppe. Banneker würde da sagen, nein, nein, das ist nicht so wichtig, wie man kann man schon gleichsetzen Religion und Kultur. Aber es ist die Frage, ob man das gleichsetzen kann. Ich glaube, dass man das nicht gleichsetzen kann und dass man insbesondere nicht gleichsetzen kann einen interkulturellen philosophischen Dialog mit einem interreligiösen Dialog. Das, glaube ich, kann man, darf man eigentlich nicht gleichsetzen. Und natürlich habe ich da auch meine bestimmten Vorurteile, wenn ich das so sehe. Aber ich denke, das kann man auch zeigen, dass bei interreligiösen Dialogen über alles Mögliche der Dialog geführt wird, aber nicht über die Inhalte, die einen trennen. Also nicht über die Glaubensinhalte, auf katholisch heißen diese Glaubensinhalte Dogmen, also nicht über die, das heißen sie ja nicht, auf buddhistisch heißen sie nicht so, aber es gibt solche Glaubensinhalte, über die kann man nicht einen ganz, ganz offenen Dialog führen und der wird auch nicht geführt, sonst würden die Differenzen, die differenten Religionen sozusagen verschwinden, wenn man das täte. Aber in der Philosophie, interkulturelle Polyloge oder Dialoge müssen das tun. Also deswegen habe ich auf so etwas in einem Aufsatz mit der Frage, sind religiöse Dialoge mögliche Polyloge, die Frage verneint, das sind sie nicht. Und das sind sie nicht, sie sind strukturell anders. Ich will damit nur sagen, und dazwischen finden sich allerhand Varianten. Ich will damit nur sagen, die Rolle des religiösen und theologischen Denkens wird innerhalb der interkulturellen Philosophie sehr unterschiedlich eingeschätzt. Ein dritter Punkt noch zu Unterschieden innerhalb dieser Richtung ist der Umfang und der Inhalt des Philosophiebegriffs. Man findet bei interkulturellen Philosophen zwar immer die Aussage, dass ein zentrales Anliegen dieses Projekts darin besteht, die Stimmen der anderen hörbar zu machen, möglichst alle Stimmen wahrzunehmen, die zu irgendeiner Frage in der Welt vertreten wird. Aber manche von diesen Autoren gehen dann sehr viel weiter und sagen solche Sachen wie: Keine menschliche Kultur ist ohne die reflexive Praxis der Vernunft. Das ist ein Zitat von Fonet Betancourt. Also, Sie sagen den einen Satz, den ich auch unterschreibe, ich sage es noch einmal, den einen Satz, den ich auch unterschreibe, jede philosophische These, jede philosophische Tradition ist kulturell bedingt, aber dann sagen Sie auch noch den anderen Satz, keine philosophische Kultur, keine menschliche Kultur ist ohne die reflexive Praxis der Vernunft. Was zu Deutsch heißt, in jeder menschlichen Kultur gibt es im vollen, strengen Sinn des Wortes Philosophie. Aber wenn man den einen Satz, den ich vertrete oder begründen kann, jede Philosophie ist kulturell bedingt, hält, dann muss man den anderen Satz nicht unterschreiben und ich würde den auch nicht unterschreiben. Dass jede menschliche Kultur die reflexive Praxis der Vernunft, also im strikten Wortsinn Philosophie, hervorgebracht hat und hervorbringt, das kann man einfach nicht wissen, ist meine Meinung dazu. Das kann man nicht wissen, das kann man nicht nachweisen. Man kann nicht nachweisen, bei vielen oralen Traditionen kann man das nicht. Es gibt einige orale Kulturtraditionen, bei denen man das nachgewiesen hat und auch nachweisen kann, dass es sowas wie philosophische Reflexion darin entwickelt worden ist, aber nicht, das sind ganz wenige eigentlich, und man kann es jedenfalls nicht über untergegangene Kulturen, ausgestorbene Sprachen etc. kann man das nicht nachweisen. Also diesen Allsatz würde ich nicht unterschreiben, und das ist natürlich auch ein Unterschied dann im Umfang.
Also Jaspers und den Achsenzeiten, ja. Steht ja auch drinnen, dass er davon ausgeht, dass eben in diesen Achsenzeiten das Konzept der Philosophie in mehreren Orten entstanden ist, die Zeit, aber ungefähr ein Zeitfenster.
Ja.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass in diesen Zeiten quasi Philosophie erfunden worden ist,
ja.
Nicht gegeben. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass das, was wir Kultur nennen, in Form von Staaten und ähnlichem, deutlich vorher schon da waren, wäre somit der Beweis eigentlich erbracht, zumindest rein deduktiv, dass es auch Kultur ohne Philosophie
ja. gibt. Ne? Ja, das ist Jaspers. Das ist auch wieder seine Probleme, die Achsenzeit wäre. Aber stimmt, ja. Jaspers zum Beispiel, der eine große über die Achsenzeit habe ich noch nichts gesagt, oder? Hier. Na. Also Jaspers, weil Sie es schon ansprechen, das sollten Sie auch sich irgendwann also durch den Kopf gehen lassen. Jaspers behauptet schlicht und einfach, es gibt eine Geburtsstunde, aber keinen Geburtsort der Philosophie. Ja, es gibt eine Zeit, auch einen Zustand von Gesellschaftsentwicklung, in dem Philosophie entstanden ist, aber nicht an einem Ort, sondern an 7, 8, 9 Orten. Alle diese Orte liegen in Eurasien, sagt Jaspers, und die Stunde innerhalb der Menschheitsgeschichte insgesamt ist es eine kurze Spanne Zeit, es sind 20 Generationen vielleicht, die da gelebt haben, wirkt bis heute nach. Das ist die Zeit zwischen 800 und 200 vor, sagt Jaspers. Was passiert da zwischen 800 und 200 vor? An vielen Orten des eurasischen Großkontinents, zwischen den Galliern im fernen Westen, den Kelten, also die er weniger einbezieht, aber und den Chinesen am Gelben Fluss, sie finden Weltorientierungen, die ganz neu sind. In welcher Weise sind die neu? Ja, da gibt es Stifterfiguren, die wir bis heute namentlich kennen, 2 Dutzend Namen sind das, nicht viele, aber die haben damals gelebt, die heißen Konfuzius, Lao Tse, Buddha, das sind die Autoren der Upanishaden, das sind die jüdischen Propheten, das ist Zarathustra, das ist Sokrates und die Vorsokratiker und Platon und Aristoteles, die kennen wir bis heute namentlich, ja, vorher kennen wir niemanden so recht namentlich, nicht in der Weise, und die haben sozusagen Antworten vorgeschlagen für, was ist der Mensch, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist eigentlich am Grund der Wirklichkeit. Und diese Antworten, die sie damals vorgeschlagen haben, sind nicht die gleichen überall, aber sie wirken alle bis heute. Jetzt der Jaspers mit seiner Achsenzeit, oder es ist ja nicht nur der Jaspers, aber Jaspers ganz deutlich, sehr pointiert ausgeführt, in Ursprung und Ziel der Geschichte, nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Jaspers will da zeigen, es gibt es hat diese unvergleichliche Periode gegeben und da ist so Vielfalt entstanden. Jaspers ignoriert Afrika, ignoriert Amerika und so, das sieht er nicht, das sieht er dergleichen nicht, aber natürlich da ist es ganz, wieso bin ich jetzt so ausführlich darauf eingegangen? Was?
Der Kollege aus der Westen da.
Ja, schon, aber ich meine, bringt das jetzt was für unsere Überlegungen, für meine Folgen? Ich war ja bei den strittigen Punkten und da war ich bei dem Unterschied zur Religion und Philosophie. Ah ja, Umfang und Inhalt. Beim dritten Punkt war ja, da macht es schon einen Sinn, sich diese Achsenzeit zu überlegen. Ja? Und man kann sagen, ja, auch die Achsenzeit ist nicht die ideale Antwort für uns in der Gegenwart. Denn das ist ja auch wiederum eine Auswahl, aber es ist eine wesentlich intelligentere Antwort auf die Frage, wie ist Philosophie entstanden, als die Antwort im alten Ionien bei Thales und Pythagoras oder Ionien in Italien bei Thales und Pythagoras. Es ist eine wesentlich intelligentere Antwort, aber es ist auch nicht eine universale Ausweitung.
Man könnte diesen Ansatz dann noch weiter ausweiten auf andere Orte, andere Kulturen.
Ja.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist,
wenn das man ansetzt,
dass Philosophie ab einem gewissen Zeitpunkt auftritt,
in diesem Sinn.
Dann kann man aber deutlich hören, dass es Kultur gegeben hat, eine Kultur,
wo man nicht Philosophie gibt, die sich nicht philosophisch artikuliert oder hat. Ja, und dann gibt es Grenzfragen. Dann gibt es immer diese, ist zum Beispiel Ptahotep, also diese Weisheitssprüche aus welcher Dynastie Ägyptens, also ziemlich alter Text, ist Ptahotep ein Moralphilosoph? Oder ist einfach ein weiser Priester in seiner Gesellschaft, der halt also begründeter, argumentierter seine ethischen Normen oder tut er das nicht und so. Das sind dann so Übergangs- oder Fragen nach einer Protophilosophie. Jedenfalls Umfang und Profil von Philosophie ist verschieden. Gut, eigentlich wollte ich das alles letztes Mal schon gesagt haben. Wie ich auch letztes Mal schon gesagt habe, werde ich sicher nicht zurande kommen. Aber Sie können immerhin nachlesen, was ich heute hätte vorlesen wollen. Das können Sie schon nachlesen. Und ich werde mich heute dann kürzer fassen. Ich will trotzdem zu dem vom letzten Mal noch etwas sagen. Es ist auffallend, wie wenig neue Themen diese interkulturelle Philosophie aufs Tapet bringt. Insgesamt, wenn man die Publikationen oder Konferenzen oder die Zeitschriften anschaut, die da publiziert werden, dann sind das alte Themen. Das Thema der Subjektivität, das Thema der Freiheit, das Thema der Gerechtigkeit etc. Das sind ja keine neuen Themen. Im Bereich der interkulturellen Philosophie weltweit scheint mir, gibt es keine Innovation im Bereich der Themen. Einerseits ist das auffallend, andererseits auch wieder nicht. Auffallend ist es, wenn man sich erwartet, wenn man jetzt so viele verschiedene Traditionen einbeziehen will, dann müssten andere Themen auftreten, müssten andere Fragen verhandelt werden. Aber so auffallend ist das wieder gar nicht, weil offenbar jede dieser Traditionen so etwas wie einen Kosmos darstellt in sich. Und es werden wurden auch in der klassischen chinesischen Philosophie Fragen der Gerechtigkeit, der Freiheit, auch der Wahrheit, wenn auch weniger als bei den Griechen, verhandelt und bei den Indern auch. Also es sind immer wieder die gleichen Grundfragen, die aber jetzt sehr unterschiedlich verhandelt werden. Also die Themenvielfalt ist da nicht das Entscheidende, sind die gleichen Themen. Fragt man sich, gibt es da neue Methoden des Philosophierens? Eine Frage, die sich die Zeitschrift Polylog in ihrer letzte Nummer ist auf der Suche nach Methoden der Philosophie, neue Methoden der Philosophie. Fragt man sich, gibt es da neue Methoden, die da vorgeschlagen werden? Dann wird schon etwas interessanter als bei den Themen. Also sowieso wird vorgeschlagen, und das ist etwas, was generell, was alle unterschreiben würden und was sagen, es ist zwar nicht erfüllbar, aber wir müssen uns immer darum bemühen, nämlich neue Quellen zu erforschen, neue Quellen zuzulassen. Wenn wir ein Problem haben, in der Begründung eines logischen Satzes, dann müssen Quellen aus der buddhistischen Logikdiskussion, die sehr reich ist, ebenso zugelassen werden wie aus der griechischen oder aus der neuzeitlich modernen Logik. Also als Beispiel jetzt nur genannt. Neue Quellen soll man zulassen, das ja. Aber das sind noch keine Methoden. Diese Quellen werden dann auch wiederum mit alten Methoden der linguistischen Interpretation oder der Kritik interpretiert. Und eine neue, ganz andere Methoden etwa des Philosophierens tauchen eigentlich nicht auf. Auch Kongresse der interkulturellen Philosophie, wenn sie Teilnehmerinnen aus allen Erdteilen versammeln, werden so abgehalten, so wie das hier. Also mit einem PowerPoint unter Umständen in englischer Sprache oder wenigstens so Tafel und Pult, ganz akademisch, so wie wir es uns angewöhnt haben in Europa. Das ist die Vermittlung akademischen Wissens, wie sie sein soll. Sie werden nicht in einer Höhle sich versammeln, in der Gegend von Mumbai, wo es so eine schöne Seminarhöhle aus dem frühen Buddhismus gibt und dort zunächst einmal 3 Tage fasten und meditieren, bevor überhaupt irgendjemand was sagt, das werden sie nicht tun, sondern sie fliegen an irgendwo, gehen ins Hotel und treten am nächsten Tag ans Pult und reden über indische Philosophie oder über Gerechtigkeit aus der Sicht der indischen Philosophie. Man könnte ja auch sagen, na, dann probieren wir es mal auf altbuddhistisch und gehen meditieren. Und das wäre nicht sinnlos, das zu sagen. Also wäre überhaupt nicht sinnlos. Aber da dominiert jetzt nur, das ist jetzt eine Methode vielleicht nicht des Denkens, aber der Gedankenvermittlung oder Äußerung, da dominiert wiederum die eurozentrische Akademizität sehr stark. Oder man könnte sagen,
ich glaube nicht, weil es ist ja, meditieren ist ja nicht was, was ich angeborenerweise kann.
Wenn, ja, dann lernen wir es halt.
Wenn der Professor XY sich morgen in Mumbai in die Höhle sitzt, wird er erstens fürchterlich kreislich kriegen, zweitens ist ihm Fahrt, weil er keinen Zugang zur Meditation hat.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Aber dann würde der andere mit einem gewissen Recht auch sagen, na dann lern's. Also bevor wir miteinander reden,
dazu braucht er 20 Jahre.
Ja, dazu braucht er 20 Jahre. Und das ist natürlich das Problem, weil der Dritte kommt daher und sagt, du musst aber anders meditieren. Dazu braucht er wieder 20 Jahre. Und man kann diese 20 Jahre nicht rückgängig machen und nur mal von vorn anfangen, weil man noch im zweiten Versuch nach jeweils 10 Jahren gemerkt hat, der ist es doch nicht. Also man kann das nicht. Und drum, aber Sie wollten jetzt was sagen.
Ja, das ist ein Einwurf, aber man erwartet ja auch von den Leuten aus der ganzen Welt, dass sie alle Englisch lernen. Oder?
Eben, ja, 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 ja. Ich habe nächste Woche ein Referat bei einer Tagung in Siena, deswegen bin ich nicht hier in Wien. Und bei dieser Tagung in Siena wurde mir avisiert, dass alle auf Englisch vortragen werden. Ja? Nur ich werde es nicht tun. Ich werde nicht auf Englisch vortragen. Ich habe vor 2 Jahren so etwas gemacht in Genua. Und wenn ich ordentlich mich hinsetze und ein paar Tage mich in Italien bewege, dann kann ich das auch auf Italienisch. Also, und ich habe ja einen Text, einen schönen italienischen Text in dem Fall. Also ich mache es auf Italienisch. Das war ihnen irgendwie unheimlich. Die haben gesagt, alle machen es auf Englisch. Ja? Und es muss ja auch auf Englisch ein Text da sein, weil nicht alle Italienisch verstehen. Also das ist jetzt ein reiner sprachlicher Punkt und eigentlich ziemlich oberflächlich. Ja? Aber ich finde, wenn man schon kann, einigermaßen sich zutraut, warum nicht sozusagen von dieser Hegemonie der einen Sprache weggehen. Aber es geht ja weiter als die bloße Sprache.
Man könnte ja auch auf Englisch sprechen. Spirituell erlernen
wollen. Ja. Und jetzt, ich habe aber jetzt etwas, was Sie sich alle noch vorstellen können, genannt, nämlich eine buddhistische Praxis des Seminars. Das können wir uns, glaube ich, heutzutage, darüber haben wir ganz gute Kenntnis, auch wenn wir es nicht praktizieren, noch vorstellen. Aber denken Sie zum Beispiel, es tritt jemand auf, der sagt ja, um das wirklich zu verstehen, was ich ausdrücken will, oder auch um es wirklich auszudrücken, muss ich singen und tanzen. Ja? Dieser jemand, der sagt, ich muss singen und tanzen, oder auch nur tanzen, könnte auch aus Indien kommen, aus Südindien, oder auch aus Afrika kommen. Könnte auch sagen, eigentlich muss ich singen und tanzen, um das auszudrücken, was ich sagen will. Und zwar nicht in Englisch. Also nicht das übersetzte Lied tanzen, sondern das Kiluba-Lied tanzen. Ja? Und da kommt dann und tanzt und singt. Das findet nicht statt. Das findet nicht statt, und zwar aus dem schlichten Grund, weil dann jeder fragt, und was bedeutet das? Was hast du jetzt getanzt? Und wenn diese Frage gestellt wird, dann wird wieder so wie immer schon in Englisch oder in einer Sprache des Zentrums und mit akademischen Mitteln erläutert, interpretiert, darüber gesprochen. Und das ist, man kann das nicht alles praktizieren, und worauf die interkulturelle Philosophie überhaupt nicht verfallen ist, ist die Möglichkeit des Experimentierens mit neuen Methoden. Also in Wien gab es durch längere Zeit fortgesetzt solche Experimente. Wir haben das damals das Renko genannt, ein neues Wort aus dem Japanischen. Das gab es ja im Japanischen auch nicht, dieses Wort, aber es kommt irgendwie aus dem Japanischen, ein Kettendenken zu praktizieren. Vielleicht erzähle ich Ihnen davon nächstes Mal etwas Kurzes, aber ich möchte nächstes Mal dann wirklich mit diesem Themenbereich beginnen. Haben Sie jetzt noch Fragen?
Ja. Vielleicht mit Themen, vielleicht ist es auch einfach so, dass man radikal neue, andere Themen einfach gar nicht durch Philosophie wahrnehmen will.
Ja, weiß ich nicht, weil es sind schon immer wieder auch, ein Kollege sagt, vielleicht würde man radikal neue Themen, wenn sie auftauchen, nicht unter Philosophie subsumieren. Ne? Sagt, man gehört nicht zur Philosophie, so, nicht wahrnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht wirklich erschöpft ist, die Sache, mit diesen Jahrtausenden von Reflexion, die offensichtlich schon für alle Menschen die Grundfragen sind. Eben noch Tod und Freiheit und Existenz und so weiter. Ja, aber möglich. Ja. Gut, dann bis nächstes Mal.